HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Vor fast 130 Jahren hat ihr Urgroßvater den Leibniz-Butterkeks erfunden. Verena Balsen ist das Gesicht der nächsten Generation des Familienunternehmens. Mit Keksen hat sie aber vorerst wenig zu tun. Die 26-Jährige sucht nach neuen Ideen, wie wir uns in Zukunft besser und nachhaltiger ernähren können. Haben Sie schon mal was gehört von Jackfruit, Erdmandelmehl oder Einkorn? Verena Balsen experimentiert damit in ihrem Berliner Restaurant Hermanns, das so eine Art Versuchslabor für neues Essen ist. Wie wird Neues dort getestet? Woher kommen die wichtigsten Food-Innovationen? Und wie will sie damit die Nahrungsmittelindustrie aufmischen? Das möchte ich wissen von Verena Balsen jetzt in HR Info, das Interview. Frau Balsen, Sie sind rein äußerlich eine ziemlich starke Erscheinung. Naturrote Lockenmähne, keckes Lächeln, man sagt Ihnen eine ganz besondere Aura nach. Dabei sind Sie sehr jung, 26. Was halten Sie für Ihre größte Stärke?
Direkt als erstes mit der schwersten Frage. Ich glaube ehrlich gesagt, meine größte Stärke ist, dass ich träumen kann. Das klingt total kitschig, aber ich glaube, ich bin gut darin, Luftschlösser zu bauen. Und ich glaube, das brauchen wir für ganz viele Themen, die wir als Gesellschaft heute haben. Wie könnte eine andere Zukunft aussehen? Und dann im zweiten Schritt zu sagen, und wie kommen wir dahin? Ich beschäftige mich gerade ganz viel damit, was mögliche Zielzustände sind für uns als Menschen, als Wirtschaft, für natürlich mein Familienunternehmen. Und ich merke, wie selten wir richtig echte Ziele uns vorstellen können und dann darauf hinarbeiten können. Ich habe jetzt gerade irgendwo gelesen, Martin Luther King hat damals gesagt, I have a dream, nicht ich schau mal, sondern I have a dream. Ich habe eine klare Vorstellung davon, wo wir hingehen könnten.
Und Sie kommen gleich nach ihm. Das klang so sehr selbstbewusst.
Entschuldigung, die Hybris will ich mir gar nicht erlauben. Ich finde das eher gut als Inspiration, zu sagen, wir brauchen Träume und zwar nicht irgendwelche Träumereien. Ich finde, das Wort Traum hat fast schon eine negative Konnotation in unserer Gesellschaft heute. Wir brauchen greifbare Ziele, greifbare Träume, auf die wir dann tatsächlich hinarbeiten, die für uns wirkliche Zielzustände sind und nicht nur Träumereien, die nichts mit der Realität zu tun haben.
Und deshalb machen Sie als Balsen-Erbin erstmal nicht in Keksen, sondern Sie haben Ihr eigenes Business gegründet, das allerdings eine Tochter des Balsen-Unternehmens ist. Das ist das Restaurant Hermanns in Berlin. Dort testen Sie innovative Lebensmittel. Was ist gerade so Ihre spannendste Entdeckung der letzten Zeit?
Ich finde besonders spannend die Bewegung zu Magen-Darm-Geschichten. Also was sind Produkte, die wirklich gut für unsere Magen-Darm-Flora sind? Das Thema Probiotika sehen wir Explosionen im amerikanischen Markt und immer mehr in Deutschland. Wie können wir in unseren Joghurt, in unsere Milch lebendige Bakterien reinbringen und erhalten, die uns für eine bessere Darmflora helfen? Und das finde ich total spannend als Bewegung und als Challenge. Und zwar ein Startup aus Berlin, die Kefir Water heißt, das Ding verkaufen wollen, züchten ihren Kefir bei uns im Hermanns. Das heißt, wir haben ein Regal mit Wasserkefir. Daraus machen wir Joghurt, daraus machen wir Wasserkefir, daraus haben wir Kefir Burrata letztes Jahr entwickelt. Das war richtig großartig. Was sind Arten, wie wir besseres Essen für unseren Magen machen können?
Ich habe auch gelesen, momentan ist die Jackfruit bei Ihnen ein ganz großes Thema.
Ja.
Als Fleischersatz. Was steht da auf Ihrer Speisekarte dazu?
Ja, wir haben bei uns auf der Speisekarte den Jackfruit Burger. Und zwar, ich finde Jackfruit ist super, super spannend als Thema. Jackfruit ist eigentlich ein Stück Obst, was überall in Asien wächst, was zufällig dieselbe Faserlänge und Struktur wie Fleisch hat. Mhm. Und jemand in L.A. hat angefangen, und das scheinen die Inder schon seit Hunderten von Jahren zu machen, diese Frucht zu kochen und zu würzen und als Fleischalternative zu benutzen, weil sie dieselbe faserige Struktur hat, das heißt denselben Biss wie Fleisch, was ich total skurril finde, aber total cool.
Und wie schmeckt es?
Also, ich bin natürlich, habe Vorurteile, aber großartig. Also, ich war wirklich überrascht davon. Wir haben bis jetzt Jackfruit Burger gemacht, Jackfruit Bolognese, Jackfruit so Sandwiches. Also, ich finde es richtig großartig, weil ich habe keinen Spaß an diesem ganzen Tofu-Quatsch. Ich verstehe, dass wir uns alle mehr pflanzenbasiert ernähren müssen für eine nachhaltige Zukunft. Aber ich habe einfach keinen Spaß an Tofu. Und deswegen finde ich, die Jackfruit ist da vielleicht nicht die eine, aber eine erste witzige Möglichkeit, wie die Zukunft lustiger sein könnte.
Hm. Trauen Sie sich auch an eklige Sachen ran? Also das, was viele zumindest als eklig empfinden, sowas wie geröstete Mehlwürmer oder gemahlene Heuschrecken und Ähnliches, das ist ja, glaube ich, momentan auch ein ganz großes Thema.
Das ist ein Riesenthema und ich glaube, deswegen bin ich so zynisch dem Gegenüber. Wir diskutieren, sobald wir über die Zukunft von Essen reden, diskutieren wir über Fleisch aus dem Labor oder über geröstete Grillen. Weil wenn wir an die Zukunft von Essen denken, sagen wir sofort, oh, das muss irgendwas Verrücktes sein, irgendwas, was total Alien ist. Ich habe kein Problem damit, geröstete Grillen zu essen. Ehrlich gesagt, die schmecken nach gar nichts. Es gibt auch, wir verkaufen bei uns im Restaurant Grillen Kekse und Grillen Pasta. Die schmecken einfach nussig und fertig. Ich glaube eher, dass Grillen jetzt so das Substitut geworden sind für, wie kann eine Zukunft von Essen aussehen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ob nun Grillen die Lösung für alles sind, nee,
weiß man noch nicht.
Nee.
Man muss wissen, Ihr Lokal liegt in so einem hippen Stadtteil von Berlin, Berlin-Mitte, Torstraße. Das ist so eine Gegend, wo sich ja so eine ganz spannende junge Gründerszene etabliert hat. Nennt sich auch Silicon Alley, habe ich gelesen. Ihre Gäste sind offen für Neues, oder?
Absolut. Wobei wir sind sehr stolz als Team darauf, dass bei uns die Nerds und die Hipster sitzen, aber genauso die Zielgruppe 50 plus, die durch Berlin kommt und das Hermanns ausprobieren will.
Wo kriegen Sie Ihre Ideen her?
Wir haben bei uns ein Team, was tatsächlich die Welt screent nach, was sind neue Themen, was sind neue Zutaten, was sind neue Marken, neue Produkte, die auf den Markt kommen. Wir haben neben unserem Restaurant haben wir auch eine kleine Strategieberatung, die die großen Unternehmen hilft, Innovationen besser zu finden und für sich nutzbar zu machen. Das heißt, wir suchen die ganze Zeit in den Metropolen der Welt, in den neuesten Restaurants, in irgendwelchen coolen Supermärkten, in wo auch immer, Asien, Amerika, Europa. Was sind neue Themen, die auf den Markt kommen? Wie verändern sich Innovationsströme, nennen wir die? Und was sind spannende Zutaten, mit denen man eigentlich mal experimentieren sollte? Unsere Strategin war letzte Woche in L.A. und hat 4 Tage lang Restaurants, neue Firmen, neue Supermärkte gescreent und hat uns jetzt präsentiert, was sie gesehen hat. Und ich finde nichts spannender, sich damit zu beschäftigen, was für hoffnungsvolle, neue, großartige Sachen daraus kommen. Ich bin total neugierig, das begeistert mich. Das ist einfach cool zu sehen, was es alles schon gibt und was wir daraus machen könnten, anstatt ewig darüber zu debattieren, ob wir nun was Neues machen sollten.
Ich würde an der Stelle gern mal Nägel mit Köpfen machen und ein paar Lebensmittel nennen. Und Sie sagen mir bitte, kommen die in dieser schönen neuen Ernährungswelt noch vor oder geht das gar nicht?
Gerne.
Raffinierter weißer Zucker geht oder geht gar nicht mehr?
Ich glaube, dass die Bewegung nicht zu irgendeinem Fake-Kram geht, sondern zu natürlichen Süßungsmitteln. Agave, Ahorn, Honig ist riesig im Kommen, witzigerweise in L.A., Datteln, Süße aus Früchten. Das ist alles möglich, wenn wir langfristig einen Weltmarkt dafür bauen.
Avocado geht oder geht gar nicht mehr?
Ich glaube, es ist wurscht. Das ist so ein Kurzfrist-Hype, der sich hoffentlich regulieren wird über die nächsten paar Jahre.
Die ist in Verruf geraten, ne? Also
absolut.
Schlechte Umweltbilanz, lange Transportwege, hoher Wasserverbrauch. Also
ja.
Immer, wenn da so ein Hype da ist, dann kehrt sich das auch gleich ins Negative.
Ja. Dann explodiert die Nachfrage und wir schaffen es nicht, ein gutes Angebot dafür zu schaffen. Wie auch? Sollen wir jetzt auf einmal innerhalb von ein paar Monaten lauter Extra-Farms überall bauen? Also das passiert mit jedem Hype. Das war ja auch das Thema mit Quinoa, dass auf einmal in den eigentlichen Ländern, wo Quinoa gegessen wurde, es nicht mehr gab.
Soja geht oder geht nicht mehr?
Ich glaube auch auf andere, auf reguliertere Art. Es wird nicht mehr Soja in alles geknallt in den nächsten 10, 20 Jahren, sondern wir werden anfangen, über Biodiversität zu reden. Wir nutzen momentan, ich glaube, 8 Basisrohstoffe als gesamtes Fundament für unser Nahrungssystem. Das ist Soja, das ist weißer Zucker, das ist weißes Mehl, da sind noch ein paar andere, ich weiß nicht mehr, was das war. Immer die gleichen und dadurch haben wir einfach riesen Probleme in der Landwirtschaft. Und ich glaube, das wird sich regulieren und wir werden sehr viel mehr Diversität da sehen, die dann auch besser ist für die Umwelt.
Mein letztes Beispiel oder Frage, Weizenmehl Typ 405, geht oder geht gar nicht mehr?
Mein Lieblingsthema.
Sie sind ein Getreidenerd.
Ich total. Weizenmehl wird es geben, aber nicht überall alles als das Einzige. Es gibt so viele tolle Getreidearten, die wir nutzen können, um Mehl daraus zu machen. Es gibt so viele tolle Rohstoffe, aus denen wir Mehl machen
können.
Sagen
Sie mal ein paar.
Einkorn. Das ist Weizen, bevor wir angefangen haben, es zu züchten. Und witzigerweise Einkorn in seiner Purform hat Gluten, aber total leicht verdaubares Gluten. Das heißt, als wir angefangen haben, als Menschen darin rumzueiern, fing auch das Gluten an zu eiern. Ich finde auf der Nicht-Getreideseite Erdmandel total spannend. Erdmandel ist gar kein Getreide, sondern ist eigentlich eine Wurzel, kommt auch aus, war wohl früher hier auch in Deutschland das absolute Unkraut, ist total hoch an Ballaststoffen, total hoch an Eiweiß, getreidefrei, das heißt low carb, natürlich nussig süß und man kann daraus tolle Sachen machen. Ich mache ganz viel aus den Nebenprodukten, also den Abfallprodukten von anderen Themen. Zum Beispiel das Abfallprodukt von der Kokosfettproduktion ist Kokosmehl, also die ausgequetschte Kokosnuss. Wenn man die mahlt, kommt daraus ganz feines Mehl, aus dem man wieder getreidefrei, total gesund, wunderbar Pfannkuchen machen kann. Ich mache alles, ich versuche aus jedem Mehl Pfannkuchen zu machen. Das heißt, es gibt so viele tolle Sachen da draußen und wir machen nur Weizenmehl in unsere Produkte.
H-Info, das Interview mit Verena Balsen, Spross der berühmten deutschen Keksdynastie und Gründerin des Hermanns in Berlin. Das ist Restaurant und Versuchslabor für innovatives Essen und zugleich eine Kontaktbörse für Lebensmittelentwickler, Konsumenten und Nahrungsmittelhersteller. Dadurch sollen eben neue Impulse in die Industrie hineingetragen werden. Sie verstehen sich ja auch als Beratungsfirma. Es ist ja so, Sie haben das Hermanns genannt nach Ihrem Urgroßvater, Hermann Balsen. Der hatte das Unternehmen vor 130 Jahren in Hannover gegründet und dann den Butterkeks von England nach Deutschland gebracht. Wie kriegen Sie das zusammen? Auf der einen Seite steht Ihr Name für Tradition und sozusagen für die böse Süßigkeitenindustrie, die ja immer noch mit raffiniertem weißem Zucker arbeitet. Auf der anderen Seite kämpfen Sie dafür, dass sich unsere Ernährung radikal verändert, gesünder und nachhaltiger wird. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch.
Das ist das Schöne, es ist es überhaupt nicht. Denn mein Name steht nicht für Tradition. Mein Name oder Hermanns Name steht für jemanden, der ganz früh um die ganze Welt gereist ist und neue Ideen gesucht und gefunden hat, die zurück nach Hannover, nach Niedersachsen gebracht hat und daraus diese Firma gebaut hat. Meine ganze Historie, meine ganze Familie, das, was wir heute haben, wächst aus der Neugierde von jemandem, der gesagt hat, ich gehe jetzt los, ich bin richtig gut im Finden und daraus baue ich was. Und das möchte ich weiterführen. Und ich glaube, es ist jetzt die perfekte Zeit und wir sind das perfekte Unternehmen, um zu sagen, im Namen von Hermann gehen wir wieder los und sind findig im Finden, wie wir das bei uns nennen, und finden neue Wege, unsere Industrie besser zu machen. Und hoffentlich Menschen zu zeigen, dass Massenproduktion langfristig absolut gut sein kann für Umwelt und für Mensch.
Sie sehen darin wirklich keinen Widerspruch?
Nee. Das Problem ist ja, die Nuss, die Hermann damals knacken musste, war, wie kann ich günstige Kekse mit guter Qualität in großem Volumen produzieren. Das war die Herausforderung. Das war damals nicht möglich. Wie kann ich es überhaupt möglich machen, dass jeder zu günstigem Preis diese Kekse kaufen kann? Und dadurch hat er die Massenproduktion entwickelt und das Fließband benutzt und so weiter und so fort, um das möglich zu machen. Die Nuss, die wir jetzt knacken müssen in meiner Generation ist, wir haben jetzt dieses große System, das hat aber ein paar systemimmanente Fehler. Wie können wir die ausbauen? Wie können wir neu über diese Sachen nachdenken? Ich möchte nicht die Generation sein, die so tut, als wäre alles, wie es bis jetzt ist, perfekt und müsste so bleiben. Und witzigerweise, mein Vater wird diese Woche 70 und der will auch nicht so tun, als wäre alles perfekt. Ich finde, wir sind in der Bombenposition, gerade weil wir dieses Unternehmen haben, zu sagen, so, wir nutzen jetzt alle unsere Expertise und Erfahrung, um Wege zu finden, das Ding besser zu machen und nicht so zu tun, als müsste das nicht sein.
Was hat Ihr Vater eigentlich damals gesagt, als Sie mit dieser Idee gekommen sind, dass Sie so eine Experimentierfläche schaffen wollen, die aber trotzdem noch angekoppelt ist an das Unternehmen?
Ich habe so 2-3 Stunden präsentiert, warum das jetzt sein muss und wie wir das machen mit meiner Partnerin Laura zusammen. Und dann sagt mein Vater irgendwann am Ende, hat gar nichts gesagt, 2-3 Stunden gar nichts gesagt. Und dann sagt am Ende so, ja, machen wir. Das war die gesamte Unterhaltung.
Wahrscheinlich, weil er es besser machen wollte als sein eigener Vater, ne?
Mein Vater musste von Anfang an mit seinen Geschwistern, war klar, dass sie alle ins Unternehmen gehen müssen. Und mein Vater hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat uns 4 Kindern gesagt, macht, was ihr wollt, solange ihr hart arbeitet und irgendwelche Ziele verfolgt, werdet, wer ihr wollt, macht den Job, den ihr wollt, es ist völlig egal. Deswegen hatte ich gar nichts mit diesem Unternehmen zu tun, bis ich 18 war oder so. Und dann auch nur, weil ich nachgefragt habe. Also von ihm kam da gar nichts. Und ich hatte gedacht, ich würde rebellieren und Künstler werden und keine Ahnung, verrückte Dinge machen, weil ich dachte, Wirtschaft ist spießig und da kann man nicht originell sein. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass es jetzt erstens für Lebensmittel eine so spannende Zeit ist und dass ich um das Thema mit meinem Vater ganz viel, dass das unsere große Verbindung ist.
Dieses, was Sie gerade gesagt haben, dieses hart arbeiten, ist das überhaupt ein Wert, der in Ihrer Generation gefragt ist?
Ja, auf ganz andere Art als in der Generation vor uns, aber absolut. Es gibt bestimmte Themen, die uns, glaube ich, viel, viel ernster sind als der Generation vor uns und andere, die nicht so wichtig sind. Ich glaube, es juckt meine Generation überhaupt nicht mehr, ob wir bei irgendeinem großen Unternehmen ganz wichtige Positionen haben und wichtige Jobtitel und Visitenkarten und so weiter und so fort. Ich glaube, das Thema Prestige, Karriere, Schritte, stringent und so weiter ist nicht mehr so ein Thema in meiner Generation oder wird immer weniger ein Thema. Also ich spreche natürlich aus einer Ecke.
Sie sind 1993 geboren. Das ist so an der Grenze zwischen Generation Y und der neuen Generation Z. Und die Generation Z, habe ich gelesen, zeichnet aus, das haben die Shell-Jugendstudien ergeben, dass die jungen Menschen sich wieder mehr politisieren. Also die Bereitschaft zu politischem Engagement ist gewachsen, weil eben die Optimierung des Lebenslaufs nicht mehr das alleinige Ziel sei, sondern eben auch das Thema, die Welt zu verbessern.
Ja.
Finden Sie sich darin wieder?
Und das ist nicht, weil ich hier mit der Moralkeule kommen will, sondern ich wüsste nicht, was ich sonst machen sollte. Also das große Thema meiner Generation ist Zukunftssicherung. Wie sorgen wir dafür, dass in 20, 30, 40 Jahren wir alle was zu essen haben, was Gutes zu essen haben, dem Planeten es irgendwie gut geht? Wir haben massive Themen, auf die wir als Generation zulaufen. Das heißt, es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, sondern die Idee habe ich geklaut. Eine Kollegin von mir, Diana Kienert, ist Politikerin in der CDU und sagt, wir sind politisch unsere Generation nicht, indem wir irgendeiner Partei beitreten. Die Beitrittszahlen gehen nach wie vor runter. Wir sind politisch in den Firmen, die wir gründen, in den Hashtags, die wir auf Instagram benutzen, in den Women's Marches und Partys, zu denen wir gehen, in den Klamotten, die wir kaufen, in dem Essen, das wir kaufen. Wir sind politisch auf ganz anderen Ebenen als die Generation vor uns. Und das, finde ich, zeichnet die Generation Z total aus.
Wenn Sie aber sagen, Ihre Generation zeichnet aus, dass die Zukunft jetzt machen will und jetzt die Dinge in die Hand nehmen will, warum sind Sie dann nicht direkt eingestiegen ins Unternehmen Ihres Vaters, um dort die Dinge eben sofort umzukrempeln?
Ich habe nie geplant, ins Unternehmen zu gehen. Ich habe nie darüber nachgedacht. Wir haben Hermanns nicht gegründet, weil ich dachte, das ist der erste Schritt, um jetzt hier das Unternehmen zu übernehmen, ganz und gar nicht. Wir haben Hermanns gegründet, weil wir gesagt haben, hier ist eine Riesenchance. Diese neue Bewegung ist eine Riesenchance für die Industrie und es war gar keine Option mehr, das nicht zu tun. Weil ich komme aus der Weltindustrie, das heißt, ich weiß, wie die aussieht. Und auf einmal habe ich diese neue Welt gesehen, die an völlig neuen Lösungsansätzen gearbeitet hat. Und es war keine Entscheidung, das nicht zu machen. Das hatte für mich aber nichts damit zu tun, ob ich nun Balsen übernehme oder nicht.
Verena Balsen ist heute zu Gast in hr-info das Interview. Unternehmertochter, Kekserbin und Gründerin eines Restaurants in Berlin, wo sie und ihr Team nach Innovationen suchen bei Nahrungsmitteln. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was sie dort genau machen, auch darüber, wie ihre Familie sie geprägt hat, was sie so ein bisschen auch ausmacht. Und jetzt möchte ich mit Ihnen noch schauen, wie es weitergehen könnte. Dazu habe ich hier neben mir unsere Interviewbox. Und ich erkläre Ihnen das so genau, weil wir uns ja nicht gegenüber sitzen, sondern Sie sind uns aus einem Studio in Hannover zugeschaltet und Sie haben die Box eben nicht vor sich. Soll ich jetzt mal für Sie öffnen und gucken, was da drin ist?
Gerne.
Dann mache ich jetzt mal den Deckel auf und ich fasse mal rein. Und Sie können vielleicht hören, was da drin ist. Haben Sie eine Ahnung?
Keine Ahnung.
Gehen Sie ab und zu ins China-Restaurant?
Ja.
Und was gibt's da manchmal?
Glückskekse?
Ja, genau. Ich habe die Kiste mit lauter Glückskeksen gefüllt. Da sind ja immer so kleine Botschaften und Sinnsprüche drin.
Ja.
Und ich würde jetzt gern mal drei für Sie ziehen. Ich rühre mal rum in der Kiste.
Ja.
Sie geben mir einen Stopp. Und der Keks, den ich zu fassen kriege, den hole ich raus. Und wir gucken, ob der Spruch, der drin ist, zu Ihnen passt.
Und Stopp.
Okay. Ich öffne. Dann macht's Klack.
So. Das ist eine super Idee.
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man unterlässt. Können Sie damit was anfangen?
Ja, das kann ich. Ich finde, nichts tun ist auch eine Entscheidung.
Wofür fühlen Sie sich gerade verantwortlich?
Dafür, Luftschlösser zu bauen für die Zukunft. Weil wir in meiner Welt gerade sagen, dass nichts zu tun weniger risikoreich ist. Und das glaube ich gar nicht. Ich glaube, die wirklich radikale Idee in meiner Generation ist jetzt in dieser Situation nichts zu tun in der Gesellschaft, in der wir gerade sind. Deswegen es zu unterlassen, sich einzusetzen für Themen wie Nachhaltigkeit oder gesellschaftliche Themen, ist auch eine Entscheidung.
Okay. Ich rühre nochmal rum. Sie rufen mir einfach das nächste Stopp zu.
Und Stopp.
So. Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben. Passt das zu Ihnen? Fordern Sie viel von sich selbst?
Ja, ich fordere viel von mir selber.
Ist das so eine Art Unternehmergehen, was in Ihnen steckt?
Ich bin total getrieben. Ich glaube, das kommt davon, dass ich getrieben bin, davon zu versuchen zu verstehen, warum wir alle hier sind und was der Sinn ist. Und ich werde noch 60 Jahre auf der Welt sein und was soll ich hier machen? Und ich glaube, das treibt mich.
Runde Nummer 3.
Und Stopp.
Oh, das passt. Bevor du dich daran machst, die Welt zu verändern, geh dreimal durch dein eigenes Haus.
Ja, ich glaube, da muss ich nichts mehr zu sagen, oder?
Sie wissen immer noch nicht, ob das eines Tages Ihr Ziel sein wird, mal das eigene Familienunternehmen zu managen und komplett umzukrempeln?
Nein, das weiß ich nicht. Und gleichzeitig, ich finde es großartig. Das ist die große Herausforderung. Wenn wir sagen, wir gehen durch unser eigenes Haus, bevor wir da rausgehen und sagen, wir verändern die Welt, dann müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Und das heißt, wir müssen zugeben, dass wir nicht perfekt sind, ob wir nun Menschen sind oder Firmen oder Politik oder was auch immer. Und das fällt uns super schwer, weil ich auch das Gefühl habe, dass gesellschaftlich Schwäche zugeben oder sich verletzlich zeigen in der Wirtschaft oder in uns als Kultur jetzt tabu ist. Und ich finde, wir kommen nur nach vorne, wenn wir die ganze Zeit über unsere eigenen Schwächen reden und unsere eigene Verletzlichkeit als Stärke nutzen.
Das heißt, um es nochmal konkret zu machen, Sie träumen schon vom alternativen Keks, zum Beispiel aus Insektenmehl oder Ähnlichem?
Ich träume davon, die Lebensmittelwirtschaft, das System zu nutzen, um es zu verändern. Ob es nun Beisen ist oder was anderes, ist völlig egal. Aber ich träume davon, das System zu nutzen, um es zu verändern. Und das ist für mich die traditionelle Industrie. Ich fahre gern irgendwo raus ins Rheinland und rede mit dem in Gänsefüßchen spießigen Mittelstand darüber, wie die Zukunft aussehen könnte. Lieber als in Berlin-Mitte zu sein und zu sagen, ich starte jetzt mein eigenes Start-up in einem neuen System.
Die Frage ist ja nur, sind solche Innovationen massentauglich? Erreichen die wirklich die Masse der Menschen? Oder halt nur eine bestimmte kleine Gruppe, die offen dafür ist.
Das sagen wir zu jeder Innovation auf der Welt, bis sie die Masse erreicht. Das haben wir zu jeder Erfindung gesagt. Der Computer, please, das will kein Mensch zu Hause haben. Der Markt sind 30 Leute auf der Welt. Ich habe gerade ein Buch gelesen, Utopia for Realists. Und der Autor sagt, ja, vor ein paar hundert Jahren haben wir gedacht, Demokratie wäre utopisch. Das geht nicht für die Masse. Wir haben gedacht, dass Frauen dieselben Rechte haben wie Menschen, ist utopisch. Ich glaube, so funktionieren wir als Gesellschaft. Wir sagen, oh, das sind alles tolle Themen, alle tolle Ideen in der Theorie, aber die werden nie für die Masse funktionieren.
Es gibt aber gerade, was so die Ernährung angeht, Untersuchungen, die zeigen, dass viele Kunden zwar was Neues wollen, das auch toll finden, am Ende dann aber doch immer wieder das Gleiche essen wollen. Da sind wir offenbar ziemlich träge Gewohnheitstiere.
Klar, total. Die Umfragen habe ich ja auch bei mir.
Und wie gehen Sie damit um?
Ich glaube, ich bin genauso faul. Und ich sage immer, wir sind als Konsumenten sind wir Apostel und Sünder in einem. Und als Menschen sind wir Apostel und Sünder in einem. Also ich versuche die ganze Woche, mich natürlich zu ernähren und selber zu kochen und gesunde Zutaten zu nehmen. Und am Samstag esse ich grauenvolles Diät-Eiscreme und Schokolade und trinke Martinis. Also, und das sind wir als Menschen. Und ich glaube, das ist trotzdem kein Grund, es nicht zu tun.
Dankeschön, Verena Balsen.
Ich danke Ihnen.
Spross der berühmten deutschen Keksfirma und Jungunternehmerin, die gerade dabei ist, die Ernährungsbranche mit neuen Ideen aufzumischen. Das war HR Info, das Interview, den Podcast und viele weitere Infos dazu gibt es auf hrinforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.